So, sehr schön, wenn die Kinder in der Kinderstunde sind, dann können wir ja jetzt mit der Erwachsenenbetreuung anfangen. Na? Und das Thema, was ich mir gesucht habe, habe ich ein bisschen aus dem praktischen Leben gegriffen. Dankbarkeit trotz Leid und Schmerz. Das können wir auch machen. Oh, das ist aber Luxus. Sehr schön. So. Dankbarkeit trotz Leid und Schmerz. Ich meine, hätte ich jetzt einfach das Thema Dankbarkeit genommen, dann hätte ich jetzt einfach gesagt, gut, wir machen jetzt eine schöne Liste mit allen Sachen, die schön sind, und dann sind wir alle dankbar. Aber Leid und Schmerz trüben diesen Blick der Dankbarkeit sehr. Ich habe mich bewusst auch nicht dafür entschieden, Freude trotz Leid und Schmerz oder Friede trotz Leid und Schmerz zu erzeugen, weil das Dinge sind, die wachsen müssen. Aber ich habe gehofft, durch diese Predigt einen Blick auf die Hoffnung öffnen zu können und hoffen, dass das irgendwie gelingt. In erster Linie geht es erstmal darum, wie gehe ich mit Leid und Schmerz um? Und ich habe hier zwei Zettel und zwei Zettel stehen für zwei Teile. Wie gehe ich mit Leid und Schmerz um? Und da geht es einmal darum, wie gehe ich damit um, wenn anderen Leid und Schmerz widerfährt und diese Personen mir begegnen? Wie gehe ich mit diesen Personen um? Und wie gehe ich selber mit Leid und Schmerz um, wenn mir das begegnet? Und das sind tatsächlich zwei Sachen, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und ihr werdet feststellen, das muss ich gleich von vornherein sagen, dass es fast ein bisschen widersprüchlich klingt. Denn vielleicht den einen Trost, den man den anderen gibt, und der einen selber ein Trost ist, der kann, wenn ich den meinen Mitmenschen an den Kopf knall, der vielleicht auch gerade in einer ähnlichen Situation ist, komplett anders wirken und sehr viel sogar kaputt machen. Und manchmal sind wir Christen sogar dafür prädestiniert, ist meine Erfahrung. Also ich möchte mit dem Teil beginnen, wie gehe ich mit Leid und Schmerz um, das anderen widerfährt und wie kann ich dem begegnen? Also das ist ein sehr seelsorgerlicher Teil, wo es ein bisschen darum geht, ein gewisses Gespür dafür zu bekommen. Ich denke, teilweise wir Christen sind dafür sehr prädestiniert, zumindest habe ich das öfters so gemerkt. Wenn du zum Beispiel einen Ungläubigen begegnest und sagst, ja, keine Ahnung, meine Oma ist gestorben, die sind erstmal mit dir traurig. Die verstehen einfach, oh, die ist tot, das ist traurig, das ist schade, komm mal her, tut mir leid für dich. Wenn du einen Christ begegnest, kann es durchaus passieren, ja, aber jetzt ist sie wenigstens im Himmel, ne? Es lindert aber den Schmerz nicht. Ja. Es ist ein Trost, es ist eine Perspektive. Aber solche Sätze können manchmal wirklich wie Hammerschläge kommen, weil sie einen überhaupt kein Mitgefühl vermitteln, sondern im Gegenteil eine Distanz aufbauen. Also wie gehen wir seelsorgerlich mit Menschen in Leid und Schmerz um? Und dazu gibt es vier Punkte: Gespräch, Zuhören, Anteilnahme und Begleitung, auf die ich erstmal eingehen möchte. Gespräch ist eigentlich die Grundvoraussetzung für alles. Es gibt Leute, mit denen kommt man gut ins Gespräch, es gibt Leute, mit denen kommt man nicht so gut ins Gespräch. Fakt ist, du brauchst aber erstmal einen Rahmen, in dem Gespräche möglich sind, in denen es möglich ist, sich gegenseitig zu öffnen, in denen man Zeit füreinander hat und wo man auch ehrlich zueinander ist. Das können nach der Gemeinde zum Beispiel das Kaffeetrinken sein, das können Hauskreise sein oder das kann auch das Feierabendbier zu zweit sein. Es muss ein Rahmen da sein für ein offenes Gespräch, wo diese Floskel, wie geht es dir, ehrlich gemeint ist. Wo man wirklich danach fragt, wo stehst du gerade, wie geht es dir? Und diesen Rahmen ehrlich zu gestalten. Es ist nicht zwingend notwendig, wenn eine Person, die gerade Leid und Schmerz durchlebt und du gehst wirklich gezielt auf sie zu und fragst, wie es ihr geht, dass diese Person sich bei dir jetzt richtig ausheult. Denn es kann sein, dass du nicht der Richtige dafür bist, sondern dass diese Person vielleicht einen anderen Menschen braucht, mit der sie besser ins Gespräch kommt, der sie besser verstehen kann. Das merke ich auch immer wieder und das darf nicht an unserem Stolz kratzen. Es ist in Ordnung, auf so eine Person zuzugehen, seine Anteilnahme auszudrücken und auch zufrieden zu sein, diese Person, die muss jetzt dich nicht zum persönlichen Seelsorger aussuchen, sondern wichtig ist eher, die Teile danach zu berücksichtigen. Zuhören und Anteilnahme. Zuhören ist ganz wichtig. Zuhören klingt sehr passiv, aber das ist eigentlich etwas extrem Aktives. Denn beim Zuhören, da stellst du deine gesamte Konzentration erst einmal auf den anderen ein. Das erfordert Zeit und auch Energie. Und das bedeutet vor allem erstmal Klappe halten. Denn man ist schnell versucht, der eine, der erzählt so gerade seine Situation und dann will man ganz schnell kluge Ratschläge geben irgendwie so. Das ist so ein bisschen eine Männerkrankheit. Versuchen immer Lösungen zu finden. Seitdem ich eine Freundin habe, habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Das kann auch einfach bedeuten, einfach zuzuhören und nichts sagen. Und das bringt oft viel mehr. Das ist viel konstruktiver. Es kann auch bedeuten, vorsichtig den Finger in Wunden zu legen. Es wird ein bisschen Fingergespitzengefühl. Es kann bedeuten, Fragen zu stellen. Fragen, die aber nicht unbedingt dich interessieren. Fragen, die nicht unbedingt jetzt so relevant sind, sondern Fragen, wo die andere Person merkt, okay, ich darf mich gerade hier öffnen. Die Person interessiert sich für mich. Das muss nicht unbedingt immer der Beerdigungstermin sein, wann der ist, sondern wirklich, wie geht's dir gerade damit? Ich hoffe, du hast da gerade genug Kraft. Stelle Fragen an Punkten, wo die Person sich verstanden fühlt, wo sie merkt, hier darf ich sein, wie ich bin. Diese Person, die kriegt keinen Hals, wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes sage, sondern ich kann ihr alles ausschütten, was gerade in meinem Herzen ist. Und dann ist halt die Schwierigkeit, wie zeige ich dieser Person meine Anteilnahme, nachdem quasi ne, Zuhören ist erledigt, du standest da, du hast ja zugehört, du hattest vielleicht sogar das Glück, Zeit dafür zu haben. Das ist auch wichtig, wenn man diese Zeit nicht hat, kann ja auch passieren, kann man auch sagen, wenn du willst, das tut mir gerade echt leid für dich, können wir darüber später nochmal reden und dann so einen Rahmen für so ein Gespräch zu schaffen, in dem Zeit vorhanden ist. Bei der Anteilnahme, da kann man die meisten Fehler eigentlich machen. Denn da geschehen eben meistens dann diese klugen Ratschläge von oben, die gar nicht mal so böse gemeint sind. Im Gegenteil, man kann die richtig aufrichtig meinen, man kann die richtig lieb meinen und trotzdem sind sie falsch, weil sie der Person nicht vermitteln, verstanden zu werden, sondern der Person vermitteln, der will mir jetzt einfach gerade eine Lösung geben und mich damit abspeisen, obwohl das für mich gerade nicht reicht. Anteilnahme zu vermitteln bedeutet falsche Floskeln und Ratschläge zu vermeiden. Im Gegenteil, vielleicht bist du auch einfach sprachlos und weißt gar nicht, wie du darauf antworten sollst. Dann sag lieber das wirklich so, ich bin gerade total sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll, als zu versuchen irgendwie, naja, das wird schon irgendwie gut, irgendwie so sich einen Hals zu retten. Das bringt gar nichts. Sei da lieber ehrlich, sag vielleicht selber, wie erschüttert du bist oder dass du selber gerade auch nicht weißt, was man da tun soll und dir das leid tut, als dass man dann irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, naja, so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Denn manchmal reicht das eben nicht. Es ist erlaubt, Gefühle zu zeigen. Es ist vielleicht sogar manchmal besser, zu schweigen und mit der anderen Person einfach dieses Gefühl auszuhalten, anstelle es von Gerede irgendwie versuchen zu verdrängen. Und wenn man doch einen guten Rat hat, dann muss man immer diesen Rat als Impuls verstehen und nicht als Befehl. Zum Beispiel, wenn man sagt, du musst dieser Person vergeben, baust du den Druck aus, die muss jetzt unbedingt handeln, die muss jetzt vergeben, auch wenn das ja gerade richtig schwerfällt, du musst. Besser ist, wenn man sagt, ich hoffe, du kannst dieser Person mal vergeben. Dass solche Ratschläge nicht als Befehle kommen, das kommt oft ganz unterbewusst, das ist vielleicht wirklich nicht mal so gemeint, aber man sagt das so schnell, ne? Und du musst ja vergeben, dann gilt das wieder. Sondern dass man sagt, ich hoffe, du kannst ja vergeben oder ich hoffe, du findest einen Weg, der zu vergeben. Meistens wissen diese Leute auch diese Ratschläge und Lösungen schon. Sie sind nur gerade nicht in der Lage, das umzusetzen. Und manchmal reicht es einfach, sie daran zu erinnern, dass das wichtig ist, und nicht darauf zu pochen, dass sie es sofort umsetzen muss, denn das kann oft ganz lange dauern. Das ist dann der Weg der Begleitung, der letzte Schritt. Und dieser letzte Schritt, den kann auch nicht jeder mit dieser Person gehen. Ich sag mal, Zuhören, Anteilnahme, auch Gespräch, das sind die Dinge, das sollte und kann hoffentlich jeder. Begleitung ist etwas, das ist von Situation jeweils unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Thema so delikat ist, dass da einem jegliche Kompetenz fehlt, eine Person zu begleiten. Zum Beispiel bei Missbrauch oder so. Da sollte man sich als Unkundiger nicht reinhängen. Da kann man maximal fragen, wie man vielleicht der Person helfen kann, ob es da eine Möglichkeit gibt. Das kann sogar eine praktische Hilfe sein. Es kann auch die Hilfe sein, zu sagen, wenn du willst, können wir uns regelmäßig treffen und drüber reden oder irgendwas machen. Vielleicht will die Person auch sich bewusst ablenken. Einfach zeigen, dass man da ist. Und wenn man eben für ein gewisses Thema nicht kompetent ist, aber vielleicht Leute kennt, wie Seelsorger oder Pastoren, die sich damit auskennen, dann kann man vielleicht auch ein Bindeglied sein und solche Personen daran weitervermitteln. Das ist keine Schande, das ist eigentlich sogar das Beste, was man tun kann. Wichtig ist aber auch dabei, dass das nur ein Impuls ist. Es ist ein Angebot. Man ist dann oft so, du meine Güte, was mache ich jetzt? Ich will der Person jetzt helfen und dann kommt man schnell mit seinen Ratschlägen und seinen Angeboten und breitet die vor der Person aus, die ist erstmal damit total erschlagen und dann ärgert man sich, warum reagierten die nicht drauf? Ja, weil das möglicherweise gerade zu viel ist. Wenn man so ein Angebot hat, wenn man vielleicht einen guten Seelsorger kennt, wenn man eine Möglichkeit hat, der Person da zu helfen für eine Begleitung danach, dann ist das immer ein Angebot. Und du zeigst das einfach der Person, so nach dem Motto, das ist ein Weg, den könntest du gehen. Und dann lässt man das offen, denn am Ende muss sich die Person selber dafür entscheiden. Und es ist wichtig, gar nicht zu vermitteln, dass das jetzt der Weg ist, den die Person gehen muss, sondern wichtiger ist eher, dass die Person merkt, du machst dir um sie Gedanken. Du wünschst dir, ihr helfen zu können. Und du zeigst ihr, dass ihr Schicksal dir nicht gleichgültig ist, sondern dass du dich bemühst, ihr zu helfen. Und dieses Gefühl zu vermitteln ist, finde ich, viel stärker, als zu versuchen, die Person mit irgendwelchen Angeboten zu überziehen, die sie erschlagen. Deswegen ist es auch keine Schande, wenn die Person das dankend ablehnt oder sagt, ich will das doch nicht. Das ist in Ordnung. Aber du hast ja gerade gezeigt, dass sie dir wichtig war. Und ich denke, dass er das auch nicht vergisst. So, das war quasi jetzt dieser seelsorgerliche Teil. Wie gehen wir untereinander mit Leid und Schmerz um? Wie tröstet man sich untereinander? Und da ist es eben wichtig, dass man seinen Mitmenschen da eben begegnet, offen, ehrlich und es absolut erlaubt ist, Gefühle rauszulassen und auch erlaubt ist, auf Gott zu schimpfen. Wirklich, man kann mal die Psalmen lesen, also wie die da teilweise sich bei Gott ausgekotzt haben. Junge, 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 Junge. Das würden wir uns nicht trauen, hier zu sagen. Und damit kommen wir eigentlich zum zweiten Teil. Wie gehe ich damit um, wenn mir selber Leid und Schmerz im Leben entgegentritt? Wie gehe ich damit um, wenn die Verbitterung nach mir greift und ich mich innerlich immer mehr von Gott distanziere? Wie gehe ich davon um, wenn Leid und Schmerz alles andere in meinem Leben betäuben und selbst das Schönste der Schönen mich nicht mehr berührt, alles in mir tot ist? Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe da eine unglaublich neue Erkenntnis. Das wird euch jetzt alle überstrahlen. Ich habe keine Ahnung, die 12 Wege des Hu Jimin studiert und war danach in einem Franziskanerkloster und habe die Erleuchtung bekommen. Leider nicht. Ich habe mich gefragt, wie gehen Christen in anderen Ländern damit um, wenn ihre Söhne für ihren Glauben abgeschlachtet werden? Wie gehen Leute damit um, die ihr komplettes Hab und Gut um ihres Glaubens willen verlieren? Für die Leid und Schmerz nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Ich musste akzeptieren, dass es eine Antwort ist, die mir alle kennen und wo mir aber ein Leben lang zu ringen haben, sie zu buchstabieren. Nämlich, dass es die Hoffnung auf die Ewigkeit mit Gott ist. Menschen, die alles verloren haben, können das viel leichter. Die haben nichts mehr, worüber sie sich freuen können. Die können sich nur noch auf den Himmel freuen. Die können nur noch dankbar sein, dass Gott ihnen etwas gegeben hat, was ewig ist. Und das ist tatsächlich was, was wir uns wieder bewusst machen müssen, da wir in einer Gesellschaft leben, in der es uns sehr gut geht, in der man sehr versorgt lebt in der man so viel Zerstreuung und Freude finden kann, dass viele meinen, man braucht Gott eigentlich gar nicht mehr. Wir sollten uns bewusst sein, dass Gott nicht dafür da ist, uns ein schönes und angenehmes Leben zu geben. Im Gegenteil, eigentlich baut Gott immer wieder ganz bewusst auf, ihr müsst bereit sein, in diesem Leben zu leiden. Das ist keine schöne Ansage. Das ist eigentlich sogar der Preis der Nachfolge. Und wir müssen uns aber bewusst sein, dass am Ende alles gut wird und dass er uns ein ewiges Leben geben will. Und was das heißt, das wissen vielleicht am besten die, die vorher nichts mit Glauben zu tun hatten und zum Glauben gefunden haben und gemerkt haben, wie groß dieser Vorher-Nachher-Effekt ist. Oder auch Leute, die wirklich schon durch Leid und Schmerz gegangen sind und darum ringen mussten, an Gott festzuhalten. Das ist meines Erachtens nach wirklich das Einzige, was in solchen Phasen hilft. Dass wenn Leid und Schmerz zu dir greifen, dir jede Energie aussaugt, du nicht mehr beten kannst, du nicht mehr reden kannst, es dir anstrengend ist, Menschen zu begegnen, du innerlich total leer bist, du sauer auf Gott bist, weil Dinge geschehen sind, die du nicht begreifst. Er dir alles genommen hat, was du wolltest. Dann ringe darum, trotzdem an ihn festzuhalten. Und das ist das Schwierige. Gerade wenn man nur mal beten kann, gerade wenn man total fix und fertig ist. Es ist ein Kampf. Und man kann immer nur versuchen, dagegen anzukämpfen. Manchmal, indem man sich zwingt, halt trotzdem was zu tun, worauf man keine Lust hat. Indem man vielleicht trotzdem in die Gemeinde geht. Indem man trotzdem zur Bibel greift, auch wenn man es eigentlich nicht will. Indem man trotzdem die Hände faltet, obwohl man eigentlich nicht mehr daran glaubt und man es trotzdem macht, weil es ist das einzig Ewige, was immer bleibt, auch wenn gerade deine Gefühle dagegen kämpfen. Es geht darum, sich die Wahrheiten, die ewigen Wahrheiten, die uns Gott auf den Weg gegeben hat, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wenn die Gefühle so übermächtig schreien und dir so viele Lügen im Kopf tanzen, du bist nichts wert, du hast alles verloren. Nein, es gibt Dinge, die darüber stehen. Es gibt einen Gott, der dich liebt und über allen steht. Es gibt einen Gott, der über Leid und Schmerz hinaus dir so viel gibt. Wenn wir mal sehen, wie Gott wirklich gewirkt hat, das muss man sich mal so richtig bewusst machen als Panorama, dann wird einem erst bewusst, wie viel uns Gott eigentlich geschenkt hat. Welcher Gott erschafft ein Paradies mit Menschen und lässt den Menschen auch noch die freie Wahl, mit ihm zu leben oder nicht und akzeptiert sogar die Antwort, nö. Welcher Gott geht trotzdem immer weiter den Weg mit den Menschen, obwohl er schon ziemlich hart manchmal eingreift, siehe Sinnflut, siehe sonst was. Welcher Gott tut in diesen riesigen, großen Pott aus Dreck rumrühren und nimmt so das kleinste und ekligste Teil, was da rumschwimmt und sagt, das wird jetzt mein Volk. Er hat nicht das stärkste Volk genommen. Er hat nicht das Volk genommen, was am nächsten irgendwie am weitesten entwickelt war. Er sagt ganz bewusst, Israel, ich habe dich auserwählt, nicht weil du ein besonders beeindruckendes Volk bist, sondern weil du das schwächste Volk von allen bist und ich mich an dir groß machen möchte. Er nimmt ein Sklavenvolk, was eigentlich versklavt ist, und die nimmt er und befreit die. Er nimmt die und setzt die in ein Land und tut dir den ganzen anderen Kulturen vorziehen, die sich da schon etabliert haben, und sagt, das ist jetzt euer Land. Er nimmt dieses Volk. Und obwohl dieses Volk immer wieder aus diesem Land vertrieben wird, deportiert wird und eigentlich immer wieder versucht wird, es zu vernichten, immer wieder lässt er dieses Volk zurück in dieses Land kommen. Er lässt nicht zu, dass es vernichtet wird. Er beweist immer wieder, dass er, obwohl zwischenzeitlich alles total drunter und drüber ging, er dabei war und er es niemals alleine gelassen hat. Das ist sogar eine Perspektive, die wir auf unser Leben anwenden können, wenn wir auch runtergedrückt werden, wenn wir auch denken, eigentlich ist jetzt alles aus, Gott ist trotzdem da und er hat immer noch die Kontrolle, auch wenn es sich gerade überhaupt nicht so anfühlt. Und welcher Gott kommt auf die Welt als Mensch, weil er es nicht mehr mit ansehen kann, weil er endlich einen Weg finden möchte, wie wieder der Kontakt zum Mensch, wie diese Brücke quasi, wie er quasi wieder mit dem Mensch Hand in Hand gehen kann. Wer erniedrigt sich so tief, auf die Welt zu kommen, so nach dem Motto, frische Landluft ist gesund, ich will als Baby in eine Krippe gelegt werden. Und dann geht er nicht mal irgendwie zu den hohen Politikern und sagt, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es richtig geht. Er geht zu denen, wo wir befangen sind, zu den Huren. Er geht zu den Aussätzigen, wo keiner mehr hin möchte, die keiner anfassen möchte. Zu denen geht er hin und sagt, du bist rein und heilt sie. Er geht zu denen, die von der Gesellschaft verachtet sind und zeigt ihnen seine Liebe. Das ist unvorstellbar. Und am Ende lässt er sich ans Kreuz schlagen und sagt, wer zurück zu Gott kommen will, der kann das. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr trotz allem, was euch belastet, zu mir kommen könnt. Das wurde uns so teuer erkauft. Und das ist das wichtigste Prinzip, wenn du gerade durch eine schwere Phase deines Lebens gehst, brech niemals diesen Kontakt zu Gott ab, der wurde dir teuer erkauft, sei dankbar, dass du ihn hast. Halte daran fest. Denn Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Welcher Gott gibt uns eine Perspektive, wie sie uns in Offenbarung 21 genannt wird? Das ist, finde ich, eines der schönsten und hoffnungsvollsten Sätze, wenn man durch eine ziemlich harte Zeit geht. Offenbarung, Kapitel 21, Abvers 3. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, das ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu. Das ist eine Perspektive, die wir niemals aus den Augen verlieren sollten. Es ist in Ordnung, wenn man Zeit braucht, erstmal alleine wieder mit Gott klarzukommen, wenn man gerade keine Menschen um sich haben will. Es ist auch in Ordnung, wenn es einem schwerfällt, zu beten. Dann ringe darum, trotzdem bei Gott zu bleiben. Wenn du nicht in eine Gemeinde kommen kannst, dann such dir wenigstens einzelne Leute, mit denen du reden kannst, mit denen du dieses Leid tragen kannst, Leute, die bereit sind, mitzuleiden. Wenn du nicht mehr beten kannst, dann bete Psalmen. Die Psalmen, da siehst du, wie die Menschen sich vor Gott ausgeschüttet haben, wie sie sich bei Gott ausgeheult haben, wie sie ihn gelobt haben, wie sie ihn gepriesen haben. Aber wie sie, obwohl sie in Situationen waren, die total enttäuschend waren, trotzdem an Gott festhielten und nicht losgelassen haben. Das sind so schöne Gebete, weil sie so aus dem Herzen sprechen, weil sie so gut Wut, Zorn, Trauer, solche Emotionen binden und vor Gott bringen. Halte an ihm fest. Halte an ihm fest. Denn er ist es wert. Er hat uns eine Hoffnung und eine Perspektive gegeben, die so viel höher ist als das, was wir uns vorstellen können. Es gibt zwei ganz gefährliche Gebete, wo man sich bewusst sein sollte, ob man die beten soll oder nicht. Nämlich, Gott, bitte räum alles aus, was mich von dir trennt. Es kann sehr radikal sein, das ist wie eine Amputation. Da kann sehr viel plötzlich passieren, wenn Gott dieses Gebet erhört. Oder dein Wille geschehe. Denn es kann oft sein, dass dann Sachen im Leben passieren, wo Gott wirklich Sachen wegnimmt, die dir plötzlich wichtig waren. Sachen, die unbewusst Götzen in deinem Leben waren. Sachen, die dich so eingenommen haben, dass sie anscheinend wirklich dir wichtiger geworden sind als Gott. Und wenn solche Sachen in deinem Leben plötzlich fehlen, kann das richtig wehtun. Und dann diesen Anspruch auf diese Sache, auf diesen Menschen loszulassen, das kann eine richtig schmerzhafte Erfahrung sein. Und wenn du dann verbitterst und sagst, nee Gott, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, dann schiebst du eigentlich gerade den Arzt vom Kranken weg. Und dann nimmst du eigentlich gerade den weg, der Einzige, der dieses Loch, was da jetzt im Herzen ist, füllen kann. Und das sind Dinge, die wir lernen müssen. Gott hat uns alles gegeben. Wenn er uns in Leid und Schmerz stellt, wird er uns auch helfen, da wieder rauszukommen. Er wird etwas Gutes daraus machen. Und wenn wir dieses Glück haben, werden wir sogar sehen, wozu es gut war, wozu wir näher mit ihm zusammengewachsen sind. Und dass am Ende diese Trennung von Dingen, die uns wichtig waren, dazu nötig waren, den Blick auf ihn zu lenken und dazu nötig waren, uns auf das Ewige zu besinnen.